Wenn Jesus im Zentrum ist, dann kann man Dinge anders wahrnehmen als sonst. Und doch können uns herausfordernde Momente im Leben ganz schön erschüttern. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich erinnere mich, es war eben der 15. Oktober im vergangenen Jahr gewesen, als auf der Insel Bohol und auch in Cebu City ein kräftiges Erdbeben auf der Richterskala hatte 7,2 den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Die Menschen sind in wenigen Minuten, sind in Panik auf die Straße gerannt und haben in wenigen Minuten alles Hab und Gut verloren. Menschen waren bis ihr Innerstes erschüttert gewesen. Ihre Lebensträume lagen in Schutt und Asche. Ich erinnere mich, als ich vor kurzem die Straßen entlang gefahren bin, 100 Kilometer links und rechts, du hast jede Menge Häuser gesehen, in Schräglage, zerbrochen, kaputt, unbewohnbar. Alles, wo Menschen ihr Geld hinein investiert hatten, war weg. Es war kaputt. Nicht nur das, demolierte Häuser, demolierte Autos, Kinder und Ehepartner von einstürzenden Häusern erschlagen. Insgesamt laut letzten Aussagen mehr als 220 Tote. Es war zum Glück nicht so schlimm, weil es war in der Provinz. Ich habe jetzt im März einen Bürgermeister getroffen in einem der betroffenen Dörfer, wo wir Aufbauhilfe leisten. Und dann sagte er mir, weißt du, ich war gerade weg gewesen, als ein riesiger Steinbrocken in den Bergen sich löste und ein Steinschlag runterkam, unser Haus zermalmt hat durch dieses Erdbeben. Meine Frau, meine beiden Kinder, mein Neffe, tot unter den Trümmern. Ich bin der einzige Überlebende. Diese Erdstöße, sie waren auch für mich eine gewisse Erschütterung, denn ich erinnere mich, als Regina und ich am Frühstück saßen, kam eine SMS von den Philippinen rein, wir sind alle noch am Leben. Dann dachte ich, hoppla, was ist denn passiert? Schlimmes Erdbeben, 7,2, wir sind alle noch am Leben, Häuser sind beschädigt, wir wissen nicht, wie sehr. Und ihr könnt euch vorstellen, da sind mir schon manche Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, das kann es doch nicht sein, dass jetzt unsere Häuser kaputt sind. Und dann ging ich ins Internet und ihr wisst ja, wie das ist. Im Internet zeigen sie ja nicht die Häuser, die stehen geblieben sind, sondern die, die kaputt gegangen sind. Und heute hat man ja dann ganz schnell gewisse Informationen. Cebu war nicht ganz so stark betroffen wie Bohol. Und doch, da war der Hardware-Laden, also der, wie sagt man, der Baumarkt an der Ecke gewesen, der ist eingestürzt und das Foto war im Internet zu sehen. Und ich kannte den Besitzer, ich kannte den Baumarkt. Und das hat mich dann schon ganz schön bewegt. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt haben wir gerade die Häuser fertig gebaut. Und jetzt sollen sie schon wieder kaputt sein. Und da klärt manchmal Gott dann auch so manche Dinge ab. Sagte Harald, habe ich nicht die Finanzierung dafür ermöglicht? Ist es nicht in meiner Hand, damit umzugehen, wie ich das will? Willst du nicht einfach dankbar sein, dass alle noch am Leben sind und niemandem was passiert ist? Ich habe gesagt, ja, Herr Jesus, das bin ich schon, aber... Und dann habe ich ein bisschen hin und her argumentiert. Nur 3 Wochen später, ich saß im Flugzeug von Hongkong nach Cebu. Eigentlich wollte ich die Jahresplanung für 2014 mit unserem Mitarbeiterteam angehen. Und dann sagte eine Dame, das hier ist der letzte Flug nach Cebu. Dann sage ich, was heißt hier der letzte Flug nach Cebu? Dann sagt sie, es kommt ein mächtiger Taifun und das ist der letzte Flug, der noch vor dem Sturm geht und danach muss man weitersehen. Und dann sagte sie, wissen Sie denn nicht, das ist der schlimmste Taifun in der Menschheitsgeschichte, der jemals auf Land treffen soll? Und so weiter und so weiter. Und der wird direkt auf Cebu zugehen. Da habe ich gedacht, na, das wird ja heiler. Und ich war angekommen, die Kinder haben sich alle gefreut, es war schulfrei gewesen wegen dem Sturm. Am nächsten Tag war dann arbeitsfrei für alle Arbeiter, damit sie heim in ihre Provinzen und auch zu ihren Familien gehen konnten. Die Leute haben ihre Fenster vernagelt. Das war eine irgendwie komische Stimmung in der Stadt gewesen. Und dann kam der Sturm. Ich muss nicht mehr viel sagen. Einige Bilder habt ihr gesehen. In den Nachrichten habt ihr im November letzten Jahres viel darüber gehört und auch erlebt. Glücklicherweise hat er die Stadt Cebu nur ganz leicht gestreift. Wir sind relativ gut verschont geblieben. Aber im Norden und je weiter man auf die Inseln Leyte, Bantayan, Leyte und dann eben auch die Stadt Tacloban, die so stark betroffen war, zukam, da gab es kein Haus, das nicht beschädigt war. Wir sind 50, 100 Kilometer weit gefahren und alles, was wir sahen, war Zerstörung. Ich habe immer wieder gesagt, ich bin froh, wenn wir nach einer Woche zurückkamen nach Cebu und wieder in ein normales Leben eintauchen konnten. Ich habe gesagt, wenn du nur noch Zerstörung siehst und Menschen, die in Hoffnungslosigkeit sind, dann musst du aufpassen, dass du nicht selber depressiv wirst. Und wisst ihr was? Wir leben in stürmischen Zeiten, auch wenn es vielleicht gar nicht so stürmisch ist draußen, denn viele der Stürme finden sie nicht in unserem Inneren statt. Viele Menschen auch in unserem Land erleben Erschütterungen hinein, ganz persönlich in ihr Leben. Die Ergebnisse einer Studie, welche die Perspektive für Deutschland bis 2020 so grob analysieren sollte, hat mit einem Satz zusammengefasst, das zum Ausdruck gebracht, die Deutschen haben Angst vor der Zukunft. Der Leiter von diesem Jahr hat gesagt, die fetten Jahre sind vorbei. Über 80% der Befragten haben Angst, früher oder später ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und ca. 60% haben Angst vor Kriminalität, die wächst, und Terror, haben Angst um ihre Rente. Und diese Angst wirkt sich lähmend auf das Leben von Menschen aus. Zukunftsangst kann es nicht sein, wie ein Erdbeben, das mir die Füße unter dem Boden wegzieht. Ich erinnere mich, bei einem unserer Hilfseinsätze ist mir ein alter Fischer begegnet, der war über 70. Und er sagte mir, ich habe alles verloren. Von meinem Haus ist nur noch der Betonfußboden übrig. Mein Fischerboot ist weg, meine Lebensgrundlage ist weg. Alles, was ich möchte, ist nur noch sterben. Und ich habe mir gedacht, das ist schon hart, wenn du sowas überlebt hast und dann willst du nur noch sterben. Was diesem Mann fehlte, war Stabilität im Leben, war ein festes Fundament, das ihn trägt durch das Leben hindurch. Und ein altes arabisches Sprichwort, es sagt, nur Sonne und kein Regen lassen das beste Land zur Wüste werden. Wenn wir keine dunklen Zeiten, wenn wir keine Momente von Erschütterung, wenn wir keine Lebensstürme in unserem Leben finden, Freunde, dann ist die Gefahr groß, dass wir vertrocknen, dass unserem Leben Tiefgang und Reife fehlt. Leben beinhaltet es nicht, Siege und Niederlagen, Momente von Trauer und Hoffnung, Erschütterungen lassen sich nicht vermeiden. Aber du und ich, wir können darauf vorbereitet sein. Als wir unsere Kinderheime gebaut haben, sagte der Bauingenieur zu mir, Herr Rauch, Sie müssen die Fundamente mindestens 5 Meter tief in den Boden treiben. Und ich weiß noch, ich habe mit ihm rumargumentiert und habe gesagt, jetzt hör doch auf, 5 Meter tief. Ihr habt doch hier gar keinen Frost auf den Philippinen. Bei uns baut man auf Frosttiefe, um sicher zu sein, dass das Fundament hält. Aber hier gibt's doch das nicht. Warum 5 Meter tief? Und dann sagte mir dieser Ingenieur, weißt du, Frost haben wir nicht, aber Erdbeben. Und es ist nicht eine Frage, ob das nächste Erdbeben kommt oder nicht, sondern wann das nächste Erdbeben kommt. Und als es dann kam, war ich ganz arg froh, dass ich auf den Bauingenieur gehört hatte. Denn die Schäden an den Kinderheimen waren vertretbar minimal geblieben. Also es waren keine tragenden Teile, die beschädigt wurden. Und ich glaube, das Wort Gottes fordert uns heraus, weil auch in deinem und in meinem Leben ist es nicht eine Frage, ob Erschütterungen kommen, sondern wann und wie sie kommen. Jesus sagt uns in Johannes 16, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist sein Friede, der dein Fundament ist, und nur was Fundament hat, bleibt in Zeiten von Erschütterungen bestehen. Und deshalb ist es ganz entscheidend wichtig, auch als Christ, dass ich weiß, worauf ich mein Leben gegründet habe. Petrus sagt uns in 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Verse, die wir vielleicht nicht so gerne hören. Wir hören immer gerne die Segnungsverse und all diese Dinge. Und es ist auch richtig, Gott liebt es, uns zu segnen. Aber Prüfungen sind Teil unseres Lebens. Erschütterungen sind Prüfungen und Prüfungen zeigen, was du und ich, was wir gelernt haben. Und ich bin überzeugt, dass Jesus viel mehr an deinem und an meinem Charakter interessiert ist, als an unserem Komfort. Für ihn es ist wichtig, was dein Leben ausmacht. Und vielleicht hat Jesus gerade deshalb seine Jünger mit in eine herausfordernde Situation hineingenommen. Matthäus 8, da können wir lesen, wo jemand kommt und sagt, ich will dir nachfolgen, Jesus. Und dann sagt Jesus, weißt du, die Vögel haben Nester und die Füchse haben Gruben und der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und dann kommt ein anderer, der von seinen Jüngern, der zu Jesus gesagt hat, erlaub mir zuerst meinen Vater und meine Mutter zu begraben. Und Jesus hat ihm gesagt, folge du mir nach. Und dann heißt es, danach stieg Jesus ins Boot und seine Jünger folgten sie. Und als sie auf dem See waren, kam plötzlich ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen das Boot zu begraben drohten, aber Jesus schlief. Ihr kennt alle diese Geschichte von diesem Sturm. Das Leben und die Taten Jesus, sie waren beeindruckend gewesen. Die Menschen, sie haben sich zu ihm hingezogen gefühlt. Sie wollten ihm nachfolgen. Zum Nachschlagen, die Stelle ist in Matthäus 8, Vers 18 bis 24. Und da sagt der Erste, Jesus, ich folge dir, egal wohin du willst. Er hat aus Begeisterung herausgesprochen. Aber Jesus schaut hinter die Worte in das Herz von diesem Gesetzeslehrer hinein und er sieht seine Konditionen. Und deshalb sagt er, ich kann dir die Sicherheiten, die du vielleicht suchst, nicht bieten. Mir nachzufolgen bedeutet, deine Ambitionen, deine Sicherheiten niederzulegen und alles dafür aufzugeben. Und dann kommt dieser Zweite, der sagt, Jesus, ich will dir schon folgen, aber ich habe andere Prioritäten, ich muss jetzt meinen Vater beerdigen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, Jesus ist hier nicht gegen Beerdigungen, in keiner Weise. Aber er stellt klar, dass echte Nachfolge nicht zu unseren Prioritäten, sondern nur zu den Prioritäten Jesu stattfindet. Echte Nachfolge kann nur zu den Konditionen Jesu stattfinden. Bisher hatten ihm die Jünger zugehört. Ihre Berufung lag ja noch gar nicht so lange zurück. Sie haben Jesus beobachtet. Sie waren beeindruckt. Vor diesem Sturm erleben wir ganz begeisternde Geschichten. 5 Verse vorher wird der Diener von dem römischen Hauptmann geheilt. 4 Verse vorher die Schwiegermutter von Petrus. 2 Verse vorher werden die Besessenen zu ihm gebracht und geheilt. Doch spätestens jetzt macht uns die Geschichte deutlich, dass Begeisterung, Wunderhunger und der neueste Kick nicht der Weg sind, wie Nachfolge stattfindet. Jesus holt seine Jünger von den Zuschauerrängen herunter und führt sie hinein in echte Nachfolge. Bis jetzt war Begeisterung das, was sie motiviert und geprägt hat. Aber jetzt waren sie von einem Moment auf dem anderen mitten im Sturm. Und schnell werden die Jünger in die Realität von Todesängsten und Hoffnungslosigkeit hineingeworfen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, diese Momente, wo innerhalb von 5 Minuten dein ganzes Leben anders ist. Eine junge Frau in unserer Gemeinde, sie war auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen und ein bisschen zu schnell in die Kurve gefahren. Und da lag sie. Der Polizist sagte, 10 Zentimeter weiter rechts und sie wären tot gewesen. Gott war gnädig. Aber innerhalb von 5 Minuten hat sich ihr Leben verändert. Sie lag im Krankenhaus und kann bis heute noch nicht wieder arbeiten. Der Chef, der dich vielleicht ins Büro ruft, mit den Worten beginnt, es tut mir leid, aber wir müssen Ihre Stelle streichen. Und plötzlich ist die Situation anders. Der Arzttermin und die Angst vor der Diagnose, Beziehungsstürme zu den Kindern, zu deinem Ehepartner, zu deinen Eltern, zu anderen Menschen, denen du nahe stehst. Die finanzielle Krise, wir kennen sie doch, diese Lebensstürme, und sie sind eine Realität auch für dich und für mich, stärker oder weniger stark, aber real. Ich erinnere mich an einige Stürme, die über mich hereingebrochen sind, und ich stelle fest, ich hatte keine Zeit, mich groß darauf vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich erinnere mich an diese Nacht, als Johanna, unsere Tochter, damals war sie ungefähr 4 Monate alt, 5 Monate alt, vor Fieber geglüht hat. Bei jeder Berührung hat sie geschrien. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten, obwohl meine Frau Kinderkrankenschwester von Beruf ist. Und wir haben beschlossen, wir bringen sie sofort in die Notaufnahme des Krankenhauses. Dort angekommen hat die Diagnose des Arztes unsere Befürchtungen übertroffen. Er hat bestätigt, unsere Tochter hat ein Tropenfieber, und dieses Fieber ist fast nicht behandelbar. Und da sagte Frau Rauch, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Ich fürchte, wir können nicht sehr viel für Ihre Tochter tun. Da waren wir. Die Tochter 5 Monate alt, meine Frau war mit ihr im Krankenhaus gewesen. Er sagte, es ist eine Virussache, es gibt es nicht viele Möglichkeiten, das zu behandeln, und insbesondere Säuglinge und alte Menschen sterben da weg wie Fliegen. Und mich hat er beauftragt, fahren Sie los und suchen Sie jemand für eine Blutübertragung. Das ist eine Möglichkeit, die wir einsetzen können. Ich bin losgefahren, ich habe Freunde besucht, ich habe gefragt, habe Blutgruppen herausgefunden und so weiter. Und ich habe mit Gott diskutiert. Und ich habe gesagt, Gott, das ist so gemein. Weißt du, wäre ich in Deutschland geblieben und nicht in die Mission gegangen, dann hätte meine Tochter jetzt nicht dieses Tropenfieber. Und warum nimmst du mir meine Tochter weg? Nur weil ich dir gehorsam war. Ich weiß nicht, ob ihr solche Diskussionen mit Gott schon geführt habt. Ich tue das hin und wieder, wenn ich Dinge nicht verstehen kann. Und ich habe gemerkt, dieser Sturm, er hat nicht nur an meinen Überzeugungen gerüttelt, er hat auch an meinem Fundament gerüttelt. Und mitten da hinein sagte Gott zu mir, Harald, hab nicht ich deiner Tochter Leben gegeben? Und steht es nicht in meiner Hand, über die Länge ihres Lebens zu entscheiden? Und wenn ich als der Allmächtige der Meinung bin, dass 5 Monate genug waren für deine Tochter, willst du mich anklagen oder dankbar sein für die 5 Monate? Und hat Gott ein paar Dinge in meinem Denken zurechtgerückt. Er hat mir deutlich gemacht, deine Tochter, sie gehört dir nicht, sie gehört mir. Ich habe sie dir ausgeliehen, ich habe dich verantwortlich gemacht für sie, aber sie gehört dir nicht. Und ich habe festgestellt, Stürme, sie haben alle eines gemeinsam. Sie ziehen uns den Boden unter den Füßen weg. Ich will vielleicht hinzufügen, ihr habt sie vorhin auf dem Foto gesehen. In einer wunderbaren Weise hat Gott das Leben meiner Tochter bewahrt. Das würde jetzt zu weit gehen, das alles zu berichten. Und sie ist heute eine hübsche junge Frau, die eine Ausbildung zur Erzieherin macht und die Gott von ganzem Herzen lieb hat. Ich bin sehr dankbar dafür. Dennoch, es war eine Phase, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Plötzlich haben wir es nicht mehr in der Hand. Und was hatten die Jünger denn falsch gemacht, dass sie plötzlich mitten in diesem Sturm waren? Was war ihre Sünde, dass ein so mächtiger Sturm sie bedroht hat? Und es stimmt schon, manchen Sturm in unserem Leben haben wir schon selbst verschuldet. Erinnern wir uns an Jona, der hatte so einen Sturm selbst verschuldet. Aber mancher Sturm, nein, er ist nicht die Konsequenz von deinem Handeln, sondern er ist einfach Teil deines Lebens. Alles, was die Jünger getan hatten, war, die Anweisungen Jesu zu befolgen. Nachfolge ist wohl die Gewähr zu einem erfüllten Leben, aber nicht die Gewähr zu einem problemlosen Leben auf Wolke Nummer 7. Ich glaube, jeder von uns, der ein bisschen älter ist und länger mit Gott unterwegs ist, hat es auch schon erlebt. Die Jünger, sie tun alles, was in ihrer Macht steht. Sie schöpfen das Wasser, sie holen die Segel ein, sie stabilisieren das Boot. Sie tun alles, was sie können, um sich zu retten und den Sturm unter Kontrolle zu bringen. Und die ganze Zeit ist Jesus im Boot bei ihnen. Entdecken wir uns nicht manchmal wieder in den Jüngern? Wir stellen uns der Herausforderung, wir versuchen unser Leben in der Kontrolle zu halten, wir verlieren uns im Aktivismus und während wir uns abkämpfen, ist Jesus bei uns im Boot. Und die Jünger, sie stellen sich wahrscheinlich genau die gleiche, nein sicher, die gleiche Frage, die du dir wahrscheinlich auch schon gestellt hast. Kümmert sich denn Jesus nicht um mich? Bin ich ihm denn gleichgültig? Sie halten es nicht mehr aus und mitten in ihrer Verzweiflung rütteln sie Jesus wach. Sie schreien nicht nur in den Sturm hinein, um ihn zu übertönen, sondern um ihren Frust, um ihre Hoffnungslosigkeit, um ihre Angst Ausdruck zu verleihen. Und die Bibel berichtet uns ganz authentisch dieses Ereignis in Markus 4, Vers 38. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Rabbi, macht es dir denn nichts aus, dass wir umkommen? Und Jesus steht auf und er stillt den Sturm und jeder seiner Jünger erfährt am eigenen Leib, wie lächerlich war doch mein Versuch, diesen Sturm unter Kontrolle zu bringen. Und wie jämmerlich habe ich doch versagt, ihm, dem Sohn Gottes, in meinem Sturm zu vertrauen. Sind wir nicht auch manchmal solche Jünger? Es sind die Stürme, die mir Gelegenheiten geben, dass mein Wissen über Jesus sich in Vertrauen zu Jesus verwandelt. Die beste Arznei im Gegensorgen besteht darin, dass wir unseren Blick immer wieder wegwenden von den berghohen Schwierigkeiten unseres Lebens und hinwenden zu ihm, unserem fürsorgenden und versorgenden und umsorgenden himmlischen Vater. Matthäus 7 nimmt uns Jesus hinein in eine andere Sturmgeschichte und hilft uns, den Fokus auf das Eigentliche zu lenken. Matthäus 7, Vers 24 bis 27, ihr kennt die Geschichte. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann der Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gebaut, gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach in den Sand setzt. Wenn dann der Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und es ist völlig zerstört. Diese Geschichte macht jetzt ganz klar deutlich, dass du Stürme in deinem Leben nicht verhindern kannst. Stürme werden kommen. Sie treffen jeden dieser beiden Männer. Es kommt auch gar nicht so sehr darauf an, auf den Sturm, sondern in der Geschichte kommt es darauf an, wie ist das Fundament. Die Stürme des Lebens, sie werden das Fundament deines Lebens testen. Worauf hast du gebaut? Die Beschaffenheit deines Fundamentes wird entscheiden, ob Schmerz, Verlust, Not und herausfordernde Zeiten deine Beziehung zu Gott stärken und du näher zu ihm hinwächst oder ob du dich in Groll, Verstimmung und Bitterkeit von Gott zurückziehst. Jesus lädt uns ein, nicht die Stürme zu fürchten, sondern auf das Fundament zu achten. Worauf baust du? Worauf baue ich? Worauf bauen wir unser Leben auf? Was ist es, was uns ein tragfähiges Fundament gibt? Ich habe vorhin von dem Fischer erzählt. Ich erinnere mich an Fredo. Fredo, dieser Mann, den ihr vorhin bei dem Sarg stehen seht, er kam gerannt, während wir Essen verteilt haben nach diesem Taifun. Und er sagte, ich brauche nicht euren Reis, ich brauche euren Trost. Und ich sagte, was ist dir denn passiert? Und dann sagt er, ich habe meine Frau verloren, ich habe meine Arbeit verloren, ich habe meine Schwester jetzt in diesem Sturm verloren. Was nimmt mir Gott denn noch weg? Und er hatte kein Fundament. Er hatte auch keine Beziehung zu Gott. Fredo brauchte dieses Fundament. Wir haben geredet und Fredo hat Frieden gefunden mitten in seinem inneren Sturm. Und Jesus wurde für ihn Ort der Sicherheit. Letzte Woche habe ich mit unserem Mitarbeiter getelefoniert, der diese Arbeiten koordiniert. Und er sagte mir, Harald, du glaubst es nicht, Fredo wächst in seinem Glauben wie im Treibhaus. Er hat sich dort der Gemeinde angeschlossen und ist aktiv mit Gott unterwegs. Das Fundament wurde geklärt für sein Leben. 1. Korinther 3, Vers 11 sagt uns, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist. Welcher ist Christus? Vielleicht stehst du in einem Beziehungssturm und du spürst das Loch in deinem Herzen. Ein Teil ist zerbrochen, ein Teil ist verbittert. Dein Herz ist im Aufruhr. Deine Gedanken beheizen vielleicht das Verlangen, heimzuzahlen, zurückzugehen oder dich zurückzuziehen. Lasse ich meinen Schmerz heilen oder wende ich meinen Schmerz in Hass? Deine Entscheidung hat mit deinem Fundament zu tun, ob du im Ärger verbitterst oder ob du bewusst Vergebung lebst. Wie du dich entscheidest, ist ein Ausdruck von deinem Fundament in deinem Leben. Die Sorge um dein Leben, sie raubt dir den Schlaf in der Nacht, die Krankheit greift um sich und jeder Arztbesuch trifft dich vielleicht wie ein Schlag ins Gesicht und nimmt dir ein Stück Hoffnung auf Heilung. Und wieder wird sich der Kampf deines Lebens an deinem Fundament entscheiden. Ob du Zweifeln an der Güte Gottes vergehst oder ob du wie Stephanus die Herrlichkeit Gottes und den Himmel offen siehst. Die Bibel ist voll von Männern und Frauen, die zu allen Zeiten ihr Leben in dieser Grundlage verankert hatten und deshalb den Sturm nicht zu fürchten brauchten. Hiob konnte nach allem Verlust sein Herz Gott zuwenden und sagen, ich hatte von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob 42, Vers 5. Mose konnte trotz der herannahenden ägyptischen Armee und dem Schilf hinter ihm und dem Schilfmeer vor ihm sagen in 2. Mose 14, Vers 14, der Herr wird für euch streiten, ihr sollt stille sein. Ein Ausdruck, Gott, wir vertrauen dir. Gott, wir schauen nicht auf das Meer vor uns und wir schauen nicht auf die Armee hinter uns. Wir richten unseren Blick auf zu dir. Und wir vertrauen dir. Petrus konnte nach all seinen Sturmerlebnissen in 1. Petrus 5, Vers 7 sagen, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. David, er hat ihn kennengelernt, den Sturmstiller. Und deshalb konnte er in diesem bekannten Psalm, den ihr alle kennt, Psalm 23 sagen, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost, denn du, Herr, bist bei mir. Sehen wir, es ist die Gegenwart Gottes, die den Unterschied macht. Und wenn du im Moment durch ein finsteres Tal gehst, dann sind es nicht die Todesschatten, die uns Angst machen müssen. Lass dich ermutigen mit drei Realitäten über Todesschatten. Schatten sind immer größer als die Realität. Furcht ist immer größer als das Problem. Schatten beißen nicht. Schatten können Angst machen, aber Schatten beißen nicht. Sie können dir nichts tun. Wo immer ein Schatten ist, ist auch ein Licht. Oft vergessen wir das, wenn wir nur noch die Schatten sehen. Lass dich ermutigen, deinen Blick nicht an den Schatten festzumachen, sondern am Licht. Denn du bist bei mir. Paulus hat den Hebräern geschrieben, dass sie aufsehen sollen zu Jesus. Und der Liederdichter schreibt uns, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Weißt du, Jesus kennt sie, die Stürme deines Lebens. Kaum geboren war er auf der Flucht um sein Leben gewesen. Er wurde verfolgt, er wurde abgelehnt, er wurde verleumdet und schließlich wurde er hingerichtet und umgebracht. Und er ging durch diese Stürme, weil du und ich, weil wir es ihm wert waren. Er hätte zu Hause bleiben können beim Vater im Himmel. Aber er trug deinen Schmerz und deine Krankheit. Er hat Verachtung und Verlassenheit erduldet, damit wir leben können. Bei ihm bist du und bin ich, sind wir eingeladen, zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen ihn, den guten Hirten, der mit uns durchs Todestal geht, den starken Gott, der unsere Sicherheit ist, den Versorger, auf den wir unsere Nöte werfen können, den Gott, bei dem wir stille sein können, weil er für uns sorgt. Krebs macht ihm kein Kopfzerbrechen. Er zittert nicht vor einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Bei ihm ist Zuflucht. Er trägt dich hindurch. Bei ihm hat dein Leben Bedeutung. Bei ihm ist der Ort der Ruhe, der uns in allem Aufruhr Erfrischung gibt. Und deshalb sagt er dir und mir heute Morgen ganz persönlich dieses Wort aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.